Wir haben jetzt gesehen, wir kommen als Glaubende unter den Segen Abrahams. Und jetzt ist es dem Geist Gottes hier noch ganz besonders wichtig, deutlich zu machen, dass dieser Glauben Abrahams zum Tragen gekommen ist, völlig außerhalb von jeder Regelung, die in dem Gesetz verwirklicht ist. Das Gesetz selber ist frühestens 635 Jahre, nachdem Abraham gerechtfertigt wurde, gegeben worden. Also, dass man die Gerechtigkeit Abrahams nicht auf das Gesetz zurückführen kann, ist völlig klar. Denn das Gesetz gab es da noch nicht. Jetzt ist natürlich hier noch die große Frage, was ist denn mit den Menschen, die unter Gesetz gelebt haben? Wie können die denn gerechtfertigt werden? Und ich denke, deswegen haben wir hier die Anführung von David, die aus Psalm 32 ist. Die haben wir in Römer 4, Vers 6. Wie denn auch David die Glückseligkeit des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünde bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Also jede Rechtfertigung völlig außerhalb des Gesetzes. Und jetzt könnte hier noch eine weitere Frage auftauchen, und auch diese Frage wird hier erledigt, denn Beschneidung ist ja tatsächlich schon dem Abraham gegeben worden. Da könnte noch jemand auf die Idee kommen, naja, aber Abraham ist vielleicht gerechtfertigt worden, weil er beschnitten wurde. Aber auch da wird ganz deutlich, dass nämlich Abraham diese Beschneidung als Siegel gegeben worden ist. In Vers 11 wird gesagt, und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er in der Vorhaut war, damit er Vater aller wäre, die in der Vorhaut glauben, damit auch ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Also, Abraham hat geglaubt, als er noch in der Vorhaut war. Da ist er gerechtfertigt worden. Da war Abraham genau in dem Zustand, na, ich denke mal, in dem alle Männer zum Beispiel hier in diesem Raum sind. Es sei denn, die hatten irgendwie eine medizinische Notwendigkeit, beschnitten zu werden, was es ja durchaus gibt. Aber das macht ganz einfach deutlich, die Rechtfertigung hat Abraham bekommen, als er noch nicht beschnitten war. Und die Rechtfertigung hat er deswegen bekommen, damit auch jeder von uns hier genau diese Rechtfertigung, die aufgrund des Glaubens Abrahams ist, bekommen könnte. Abraham ist, wie wir vorhin schon gesehen haben, dadurch unser aller Vater, sowohl derjenigen aus der Beschneidung, als auch derjenigen, die Vorhaut haben. Sprich, in unsere Terminologie übertragen, derjenigen, die aufgrund des Gesetzes geglaubt haben, als auch derjenigen, die außerhalb des Gesetzes geglaubt haben. Aber die Qualität des Glaubens ist immer absolut die gleiche. Nie aus Werken, niemand hat etwas zu rühmen, und dann wird im Weiteren deutlich gemacht, dass Abraham, der unser aller Vater ist, in einer ganz besonderen Qualität geglaubt hat. Das macht der zweite Teil von Römer 4 deutlich. Ja? Die Qualität von Abrahams Glauben wird deutlich, denn Gott gibt Leben aus dem Tod. Das ist die ganz wichtige Information. Ich muss an Gott als denjenigen glauben, der Leben aus dem Tod gibt. Das macht auch ganz deutlich, dass Gott nicht etwas von dem nehmen kann, was von Natur aus in mir vorhanden ist. Denn von Natur bin ich tot in Sünden und Vergehungen. Und Gott bringt etwas völlig Neues hervor. Wenn wir dieses neue Leben haben, dann werden wir an 2. Korinther 5 erinnert. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Das, was alleine in der Gegenwart Gottes bestehen kann, ist das, was Gott hervorbringt, nämlich Leben aus dem Tod. Das Alte, was bei mir vorhanden ist, musste sterben, ist mit Christus dort auf Golgatha gestorben. Ja? Ich glaube, es ist in Kolosser, wo gesagt wird, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist dieses Leben, das ich aufgrund des Glaubens an den Gott, der den Gottlosen rechtfertigt, bekomme. Und er rechtfertigt den Gottlosen, weil ich an den Herrn Jesus und an sein vergossenes Blut glaube. Gott ruft etwas hervor, das war vorher nicht vorhanden, das haben wir gerade schon gesehen. Das kommt gegen jede menschliche Hoffnung. Also menschlicherweise gesprochen besteht da keine Hoffnung mehr. Der Mensch von Natur aus ist in einem hoffnungslosen Zustand. Da muss Gott eingreifen. Ich kann mich selbst nicht retten, ich kann selbst nichts hervorbringen. Ich könnte mich noch so anstrengen, ich bringe nichts hervor, was vor Gott wohlgefällig sein kann. Meine alte Natur ist Bestandteil anders. Meine alte Natur ist Sünde. Und Gott ist zu rein von Augen, um Sünde zu sehen. Wir müssen aber nicht auf den menschlich hoffnungslosen Zustand sehen. Wir werden im Glauben gestärkt, weil wir Gnade in Anspruch nehmen können. Das ist alleine die Grundlage, auf der wir stehen. Und darum wird gesagt, darum ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei. Also diesen Beginn vom Vers 16, den finde ich immer wieder wichtig. Auf der einen Seite haben wir zu Anfang von Kapitel 4 gesehen, jemand, der nicht wirkt, sondern glaubt, wird gerechtfertigt. Also Glaube ist kein Werk. Das wird in Römer 4, Vers 5 ganz deutlich. Und hier wird uns ganz deutlich gezeigt, dass die Gnade, wenn sie wirksam werden soll, den Glauben sozusagen als auslösendes Element haben muss. Ja? Darum wird hier gesagt, darum ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei. Und wenn wir dann weiter im Neuen Testament lesen, wenn wir weiter auch im Römerbrief lesen, dann finden wir natürlich immer wieder, dass es durch die Gnade ist. Ja, wenn wir jetzt nach Epheser 2 sind, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Das ist eigentlich der gleiche Sachverhalt, den wir hier haben. Gottes Gabe ist es, die Gnade, nicht der Glaube. Nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Auch da dieses Betonen auf Glauben, damit es nach Gnade sei und nicht aus Werken. Das ist diese ganz wichtige Grundlage. Und wir dürfen einen Fehler nicht machen. Das hört man schon mal häufiger. Wenn ich jemanden auffordere und sage, du musst glauben, dann sagt er plötzlich, das ist ein Werk. Die Bibel macht das ganz deutlich. Glaube ist kein Werk. Ja? Das ist eine Definition, die Gott gemacht hat. Die ist nicht von mir. Die könnt ihr aus der Bibel deutlich nachlesen. Ja? Wir werden noch andere Definitionen finden, wo Gott ganz deutlich Definitionen gegeben hat, die nicht unbedingt der menschlichen Logik entsprechen würden. Ja? Wir als Menschen sagen, naja, du forderst mich jetzt auf, ich muss glauben, also muss ich was tun. Auf der anderen Seite steht, aus Werken kann ich nicht gerechtfertigt werden. Stimmt. Ich glaube aber der göttlichen Botschaft. Darum ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei. Dem aber, der glaubt und nicht wirkt, also ist der Glaube kein Werk. Ja? Oder Epheser 2, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme, aber es ist aus Glauben, mittels des Glaubens. Das ist einfach die Definition, die Gott hat. Und lasst uns immer daran denken, Glaube steht grundsätzlich in Verbindung mit Gehorsam oder Ungehorsam. Das kann ich nicht voneinander trennen. Also wir haben gesehen, Abraham hat Leben aus dem Tod, und wir blicken auf Leben aus dem Tod. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier festhalten müssen. Die Auferweckung des Herrn Jesus gibt uns völlige Sicherheit. Das ist das Ende von Römer 4. Ja? Der unserer Übertretungen wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Wir haben zwei Dinge in Bezug auf den Herrn Jesus, die wir ganz deutlich sehen müssen. Auf der einen Seite haben wir den Tatbestand, dass der Jesus auferstanden ist. Es war unmöglich, dass der Tod ihn halten konnte. Macht deutlich, dass der Jesus tatsächlich der Mensch vom Himmel ist, über den der Tod keine Macht hat. Auf der anderen Seite wird aber auch in der Bibel ganz genauso wie hier an unserer Stelle betont, dass er auferweckt worden ist, zum Beispiel auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters. Dieser Aspekt der Auferweckung des Herrn Jesus betont, dass Gott durch sein Werk völlig zufriedengestellt ist. Darum wird hier betont, dass er unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Denn Gott ist derjenige, der mich rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Da werden wir in Römer 8 zu kommen. Und Gott hat dieses Siegel meiner Rechtfertigung oder der Rechtfertigung desjenigen, die des Glaubens an Jesus sind, schon dadurch gegeben, dass er den Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Da ist der Vater, da ist Gott der Handelnde. Genauso wie Gott bei mir der Handelnde ist. Aber wisst ihr, auch wir werden auferstehen. Und Auferstehung ist auch ein Gehorsamsakt. Ja? Auferstehung ist auch ein Gehorsamsakt. Der Herr wird rufen und wir werden auferstehen. Und alle Toten in Christo werden auferstehen. Wir gehorchen auch dann ihm. Aber die Tatsache, dass Gott auferweckt, ist ganz wichtig. Denn das ist das Siegel der Rechtfertigung. Der Beweis dafür, dass der Jesus durch sein Werk Gott völlig zufriedengestellt hat. Es war unmöglich, dass der Tod ihn behalten konnte, sagt Petrus in der Predigt in Apostelgeschichte 2. Ja? Aber der Vater weckt ihn auf, um uns zu zeigen, ich bin wirklich völlig zufriedengestellt. Eure Rechtfertigung ist absolut sicher. Da wird überhaupt nicht mehr dran gezweifelt. Dann kommen wir zu dem Aspekt, das gerechte Leben aus Glauben und Gnade haben. Das ist eigentlich der Aspekt von Römer 5, Vers 1 und 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Jetzt ändert sich plötzlich unsere Sichtweise auf die Gnade. Bis jetzt war die Gnade das Fundament dafür, dass ich überhaupt gerettet werden konnte. Durch die Gnade seid ihr gerettet. Jetzt bin ich gerettet. Jetzt bin ich gerechtfertigt. Hier steht, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Darum ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei. Ja? Also die Gnade ist die Basis meiner Rechtfertigung. Die nehmen wir immer schön zusammen. Wir sind nicht aus Werken gerechtfertigt. Wir sind gerechtfertigt aus Glauben. Jetzt haben wir Frieden mit Gott. Frieden Gott gegenüber. Ich kann plötzlich in der Gegenwart Gottes bestehen. Die Anmerkung hier sagt, Frieden zu Gott hin. Ich gehöre dahin in die Gegenwart Gottes. Wenn wir 1. Johannes 1 nehmen, Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, hat alleine diese Grundlage. Ich habe Frieden mit Gott. Sonst kann ich die Gemeinschaft gar nicht haben. Das alles ist durch unseren Herrn Jesus Christus, aber jetzt haben wir noch mehr. Die Gnade hört jetzt nicht auf, ja? Du sollst jetzt nicht plötzlich aus Gesetzeswerken leben. Du sollst plötzlich nicht Galater verwirklichen. Überhaupt nicht. Der Galaterbrief bleibt nach wie vor wie eine Warnung vor uns stehen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Hallo, wir stehen noch immer in Gnade. Die Grundlage ändert sich nicht. Der Gläubige ist nicht nur aus Gnade gerettet, der Gläubige lebt auch aus der Gnade heraus. Wir sind jetzt plötzlich nicht hier und haben als Gerechtfertigte das Gesetz vom Sinai als Lebensregel. Überhaupt nicht. Wir haben Zugang zu der Gnade durch Glauben und unseren Herrn Jesus Christus, in der wir stehen. Das ändert sich nicht. Gott hat dich nicht gerechtfertigt, damit du jetzt plötzlich das Gesetz vom Sinai erfüllst. Ja? Das wäre Galaterbrief, da kommst du unter den Fluch. Wer das lehrt, der sei verflucht, ja? Sagt der Heilige Geist durch den gleichen inspirierten Schreiber. Also Gnade bleibt nach wie vor die Grundlage, auf der wir stehen. Nichts anderes. Und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. In Römer 8 werden wir feststellen, die Hoffnung ist nicht zweifelhaft. Das Einzige, was wir in Römer 8 haben, die Hoffnung ist noch nicht zu sehen. Darum ist sie eine Hoffnung. Aber das ist nicht jetzt irgendetwas, was ungewiss wäre. Ja? Die, die in der Gnade stehen, und nur die, die in der Gnade stehen, werden an der Herrlichkeit teilnehmen. Das ist einfach diese Aussage, die wir haben. Und wir rühmen uns dessen. Das geht sogar noch weiter. Wir werden in Ewigkeit diese Herrlichkeit widerspiegeln. Ja? Sie wird durch uns dargestellt. Jetzt ist ja alles gut. Ja? Jetzt können wir aufhören. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale. Ja? Ja, wo kommen die denn her? Die hätten wir jetzt vielleicht nicht erwartet. Ja? Wollten wir die haben, die Trübsale? Wenn wir an das mitleiden, auf das wir auch mit verherrlicht werden. Ja? Als ich in der, war glaube ich in dieser Woche, als diese Flugkatastrophe da in der Toskana und in Rom war, ja? Da habe ich so daran gedacht, wie zu Beginn, wenn solche Naturkatastrophen waren, die Christen dann Trübsale erlitten haben. Zu Anfang der Christenheit haben wir ganz einfach die Situation, dass die Gesellschaft, in der die leben, grundsätzlich theistisch ausgerichtet ist. Bedeutet, die sind gottgläubig. Teilweise haben ja die Cäsaren, sogar ähnlich wie heute die Herrscher in Nordkorea, für sich Gottgleichheit in Anspruch genommen. Aber gleichzeitig haben wir auch die Situation, dass grundsätzlich in der Bevölkerung eine Götzengläubigkeit da war. Wenn dann eine solche Naturkatastrophe gekommen ist, wie wir die jetzt da erlebt haben in der Toskana, und ich habe ganz besonders da an diesen Bereich gedacht, weil ja da sehr stark Christenverfolgung auch stattgefunden hat, gerade in Rom. Wenn solche Naturkatastrophen kamen, dann sind die Menschen ganz automatisch auf den Trichter gekommen, die Christen sind schuld. Weil das nämlich ein Gericht der beleidigten Götzen war, die die hatten. Ja? Die Christen haben ja diese Götzen nicht mehr angebetet. Also hat der Götze jetzt Gericht geübt. Die Christenverfolgungen, die stattgefunden haben, waren nichts anderes als Opferspiele für die Götzen, ne? Wenn die da die Christen umgebracht haben. Da wollten die die Götzen durchbeschwichtigen. In diese Situation hinein wird dieser Brief hier geschrieben. Ja. Da haben wir hier in unseren Breiten überhaupt keine Idee davon, was das für die bedeutete. Aber ich glaube, die Gläubigen in Nordkorea, die sind heute noch in einer ähnlichen Situation. Ja. Da haben die einen Herrscher, der nimmt für sich Gottgleichheit in Anspruch, der will alle Ehre haben und plötzlich gehen die hin und beten einen anderen Gott an. Darum hast du da Christenverfolgung. Das ist einfach immer dieses satanische Spiel. Und wir erleiden hier in unseren Breiten diese Dinge nicht, weil nämlich die Menschen grundsätzlich weder an Götzen noch an Gott noch an sonst was glauben. Ja? Weil der Mensch nämlich hier bei uns anthroposophisch denkt, menschenbezogen denkt. Darum hat das irgendwann in der Folge dieses Denkens, dieses bösen, ungöttlichen Denkens, haben auch diese Trübsale aufgehört. Auf diese Trübsale haben wir noch einen Bezug in Jakobus, der macht da ganz deutlich, wie das aussieht. Der erste Vers, den ich jetzt vorlese, der steht auch im Skript. Jakobus 1, Vers 2: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallet, denn ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren aber ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das heißt, der gleiche Aspekt von Leiden oder Prüfungen, wie wir die in Römer 5 finden. Dann haben wir aber im Vers 13 noch eine andere Sache von Versuchungen. Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, und selbst aber versucht niemanden. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde und so weiter. Also es gibt zwei Arten von Prüfungen. Einmal diese Prüfungen, die von außen an uns herangetragen werden, weil wir Christen sind. Das haben die damals in sehr starkem Maße erlebt. Und wir erleben das heute in abgeschwächter Form. Ja? Diese Art von Prüfungen, diese Art von Trübsalen, können wir zum Beispiel vermeiden. Die können wir vermeiden, indem wir nicht als Christen zu erkennen sind. Ne? Ich habe von einem Amerikaner gehört, der ging irgendwo in eine Versammlung. Ich habe den persönlich nie kennengelernt. Ich weiß auch nicht, in welche Versammlung der ging. Der wurde zum Militär eingezogen. Dann ist er irgendwann wiedergekommen. Und dann hat ein alter Bruder zu dem gesagt, war doch bestimmt schwer, als Christ unter all diesen Ungöttlichen da zu leben. Und dann hat der leider gesagt, war kein Problem, weil die haben nicht rausgekriegt, dass er Christ war. Es ist leider nicht zum Lachen, obwohl man darüber lachen muss, das stimmt. Der hat Leiden vermieden, indem er kein Zeugnis von Christus gewesen ist. Also diese Prüfungen oder Trübsale oder Leiden, die wir in Römer 5 finden, können wir durchaus vermeiden, wenn wir nicht als Christen erkannt werden. Ich bringe euch noch ein anderes Beispiel. Ihr kennt alle dieses Standbild in Daniel 4, ist da, glaube ich, wo die Freunde Daniels aufgefordert werden, sich vor dem Standbild niederzuwerfen. Und dann bleiben die stehen. Da habe ich schon mal eine Auslegung dazu gehört. Naja, die hätten ja vielleicht auch hingehen können und sich niederwerfen und in Gedanken zu Gott beten. Entschuldigung, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Die Götzen und die Dämonen und Satan haben keinen Zugang zu unseren Gedanken. Und ganz deutlich, auch Engel nicht. Und ganz deutlich sollen wir auch Zeugen vor der Engelwelt sein. Das ist ganz nebenbei auch der Grund dafür, wenn ich alleine bete in meinem Zimmer und da kann keiner zuhören, morgens, warum ich laut bete. hat mal eine Schwester zu mir gesagt, naja, dann weiß aber auch der Teufel, was ich vorhabe und worum ich bitte. Stimmt. Aber Jakobus sagt auch, unterwerft euch Gott, widersteht dem Satan und er wird vor euch fliehen. Ja? Der bei uns ist, ist stärker als der gegen uns ist. Also diese Trübsale kann ich auf mannigfaltige Art und Weise vermeiden, indem ich zum Beispiel nicht als Christ zu erkennen bin. Die zweite Art von Trübsalen, die Jakobus ab Vers 13 erwähnt, sind einfach Trübsale, in die wir fallen, weil wir sündigen. Ja? Da spricht auch, ich glaube, der erste Petrusbrief davon, wenn wir leiden, dann als Christ. Denn wenn wir leiden, weil wir ungerecht handeln, dann ist das natürlich überhaupt nicht zum Zeugnis. Ja? Man muss sich immer selber die Frage stellen, wenn ich Probleme, wenn ich Schwierigkeiten in meinem Leben habe, ja, ich sehe die, was ist die Ursache? Kann ich vielleicht von außen nicht immer so genau erkennen, ja? Wo die herkommen. Aber ich denke, jeder für sich ganz persönlich, der kann das erkennen. Hier haben wir Trübsale, deren wir uns rühmen sollen. Das sind eindeutig Dinge, die uns widerfahren, die dem natürlichen Menschen nicht gefallen, die wir aber erdulden, weil wir in Gnade stehen. Weil wir gerechtfertigt sind. Das ist die Wurzel für diese Trübsale. Das Ausharren führt zu Bewährung, die Bewährung aber zu Hoffnung. Da wird sozusagen die Hoffnung noch verstärkt, weil wenn ich in diesen Trübsalen bestehe, in diesen Trübsalen ausharre, ist das ein Beweis dafür, dass ich aus Gnade lebe. Ja? Es ist dann zur Ehre des Herrn, zur Ehre Gottes. Und die Hoffnung beschämt nicht. Nach wie vor ist die nicht unsicher, aber die wird in meinem Leben, für mich selber, wird die immer selbstverständlicher. Ja? Es ist völlig klar, auch in meinem Leben zeigt sich, dass ich an dieser Herrlichkeit teilnehmen werde. Darum beschämt die Hoffnung nicht. Dann wird uns hier gesagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Heilige Geist ist das Siegel unserer Errettung. Wir haben in den Elberfelder Übersetzungen häufiger das Wort Unterpfand unserer Errettung. Ja, kennt ihr? Man könnte eigentlich übersetzen, das meint auch der ursprüngliche Begriff Hypothek. Und Hypothek ist auf etwas eingetragen. Ja? Also ich habe ein Haus. Auf diesem Haus ist eine Hypothek eingetragen zugunsten einer Bank. Was heißt das? Niemand kann mit dem Haus etwas machen, wenn die Bank nicht zustimmt. Auf mich ist die Hypothek meines Vaters und meines Herrn eingetragen. Darum kann mit mir niemand etwas machen, wenn die beiden nicht zustimmen. Und die haben mir, denkt an die beiden Eide, über die wir gestern nachgedacht haben, eine absolute Sicherheit gegeben. Das ist unveränderlich. Da nimmt keiner mehr etwas vom Weg. Der Heilige Geist ist uns gegeben. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Und dann werden wir hier daran erinnert, wo wir herkommen. Nämlich wir sind von Natur aus kraftlos, gottlose, Sünder und Feinde. Diese vier Dinge kennzeichnen uns. Wir haben vorhin schon über Gottlose nachgedacht, die überhaupt nicht nach Gott fragen. Aber wir sind auch kraftlos. Keine Fähigkeit in uns selbst zu helfen. Wir sind Gottlose, da haben wir drüber nachgedacht. Wir sind Sünder. Also überhaupt nicht passend für die Gegenwart Gottes von Natur aus. Und nicht nur das, wir waren auch noch Feinde. Übrigens war Gott nie irgendeines Menschen Feind. Menschen sind in Feindschaft zu Gott gegangen. Ja? Gott hat die Welt geliebt. Darum hat er seinen Sohn gegeben. Und der Jesus ist die Sühnung geworden für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern für die ganze Welt. Wir haben vorhin gelesen, dass das Werk für alle Gültigkeit haben kann in Römer 3. Da ist niemand davon ausgeschlossen. Wir haben das auch im Gebet so zum Ausdruck gebracht. Also solchen, die von Natur aus überhaupt nichts mit Gott zu tun haben wollten, denen gilt die Liebe Gottes und für die hat Gott seinen Sohn im gerechten Gericht sterben lassen. Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Ja. Und durch den Glauben an sein Blut werden wir gerechtfertigt, sagt Vers 9. Und gerettet vor dem Zorn. Wir haben über den Zorn Gottes nachgedacht und über das Gericht, das aus dem Evangelium Gottes über seinen Sohn Jesus Christus resultiert. Ja. Nicht nur ist Abraham unser Vater, hier haben wir ganz deutlich, dass Gott unser Vater werden wollte. Gott hat alles getan. Gott hat seine Liebe gegen uns erwiesen. Gott hat nicht nur gesagt, ich will nicht, dass alle Menschen gerettet werden und irgendwo so einen Bypass geschaffen, wo so ein paar vor dem Gericht entfliehen können. Ja? Ganz deutlich hat uns Gott auch nicht in die Position zurückversetzt, in der Adam im Paradies war. Das hätten wir nämlich alle ganz genauso versemmelt wie der Adam. Überhaupt nicht anders. Wir denken hier momentan darüber nach, dass wir Gerechte sind. Und Adam war nur unschuldig. Und meine Arme reichen nicht aus, um euch zu illustrieren, wie gewaltig der Unterschied zwischen Unschuld und Gerecht ist. Ja. Der unschuldige Adam im Paradies, der hatte keine Gemeinschaft mit Gott. Ja. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Wir haben gerade gesagt, dass wir aufgefordert sind, uns Gott zu unterwerfen, also mit ihm Gemeinschaft zu haben, dem Satan zu widerstehen, und der Satan wird vor uns fliehen. Hat Adam nicht gehabt, ne? War unschuldig. Und Gott kam bei der Kühle des Tages. Also diese innige Gemeinschaft, in die wir hineinversetzt worden sind, die gab es bei Adam nicht. Gott hat darauf gewartet, dass Adam von dem Baum des Lebens ist. Ist jetzt nicht unser Thema, aber wir können das ganz genau untersuchen. Ja? Der durfte nämlich von allen essen, von allem samenbringenden Kraut, von allen samenbringenden Bäumen. Der durfte auch von dem Baum des Lebens nehmen. Und wenn er davon genommen hätte, hätte Satan bei ihm genauso wenig einen Angriffspunkt gefunden, Anknüpfungspunkt gefunden, wie bei dem Herrn Jesus. Ja? Und du und ich, wir sollen jetzt in einer Situation sein, in Gemeinschaft mit Christus uns Gott unterwerfen als Gerechte, und der Satan wird vor uns fliehen. Das ist die Position, in die wir als Gerechte versetzt worden sind. Das hat Gott gemacht, entspricht dem Ratschluss Gottes, und darum sagt Vers 11, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Rühmst du dich Gottes? Machst du das? Ist auch so eine Frage, wie bete ich, ja? Wenn ich immer nur zum lieben Heiland, immer nur zum Herrn Jesus bete, rühme ich mich nicht Gottes. Ganz deutlich nicht. Dann habe ich nämlich das wahrscheinlich gar nicht verstanden. Natürlich ist der Jesus der ewige Gott, gar keine Frage. Aber ich bin in eine Beziehung zu meinem Gott und Vater gekommen. Ja? Das ist hier alles abgelaufen, weil Gott mein Vater werden will. Und wir kommen gleich dazu, dass wir Kinder und Söhne sind. Und wenn ich Kind Gottes und Sohn Gottes bin, dann brauche ich Gott als meinen Vater. Dessen rühmen wir uns. Das wird jetzt in dem weiteren fortentwickelt. Wir haben im zweiten Teil von Römer 5 Menschen ohne Mutter vor uns. Für uns, die wir an die Bibel glauben, ist völlig klar, Adam hatte keine Mutter und Eva hatte keine Mutter. Und wenn wir über einen Erstgeborenen nachdenken, und wir werden heute noch über den nachdenken, der der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist, wenn wir den biologisch Erstgeborenen haben, dann war der Mörder und der hat Tod gebracht. Ja? Und ich bin in eine Beziehung zu einem Erstgeborenen gekommen, der von sich selber sagt, ich bin das Leben. Ja? der wollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und der Vater wollte ihn so darstellen. Und hier im zweiten Teil von Römer 5 haben wir jetzt diese beiden Menschentypen. Ich habe die bewusst Typen genannt vor uns. Nämlich einmal den Menschen vom Staube. Der wurde gemacht. Dann hauchte Gott in ihn. Und er wurde eine lebendige Seele. Und von dem stammen wir alle ab, ja? Von dem stammen wir alle ab. Von Natur aus tragen wir das Bild dessen, der vom Staube ist, sagt 1. Korinther 15. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Menschen, den Gott gezeugt hat, ja? Merken wir, wie viel inniger die Beziehung da ist? Gott hat den gezeugt, ganz bewusst. Er ist nicht gemacht. Er ist auch kein Geschöpf. Er ist der Mensch vom Himmel. Er ist der Menschensohn, den Gott gezeugt hat. Wir werden dazu kommen, dass auch wir, die wir gerechtfertigt sind, von Gott gezeugt und aus Gott geboren sind, ist auch das riesige Thema des Johannesevangeliums. Gerade am Anfang, wenn wir so Kapitel 1 lesen, welche nicht aus dem Willen des Mannes, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus Geblüt, noch keine Ahnung, was ich jetzt alle nicht aufgesagt habe, sondern aus Gott geboren sind. Wir rühmen uns Gottes, weil Gott uns wollte. Nicht nur als Geschöpfe, sondern als seine Kinder und als seine Söhne. Und als solche ist der Herr Jesus der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und dann muss ich dem Herrn Jesus angehören. Ja? Aus der Familie Adams muss ich raus. Familie Adams hatten wir in den Kapiteln 1 und 2 bis Mitte Kapitel 3 vor uns. Hilft nicht. Aber wenn ich dem Herrn Jesus angehöre, dann sind wir wieder bei der Gnade. Ja? Dann ist die Gnade überschwänglich, dann ist die Gnade überströmend, dann haben wir eine Überfülle an Gnade. Das ist das Kennzeichnende hier. Ich lese ganz einfach mal von Römer 5 die Verse 17 bis zum Ende. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden viel mehr. Seht ihr den Gegensatz? So werden viel mehr. Die, welche die Überfülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn so wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Das Gesetz kam daneben ein, damit die Übertretung überströmend werde. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überreichlicher geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir sehen in diesem Abschnitt auf der einen Seite, die, die zu Adam gehören, unterliegen auch alle dem, ich nenne das mal so, Schicksal Adams. Ja? Dem Geschick Adams, dem, was der adamitischen Natur entspricht. Und die, die zu Christus gehören, unterliegen auch dem, was Christus entspricht. Und nochmal, wir haben gesehen in Kapitel 3, wir werden durch Gnade gerettet. Zu Anfang von Kapitel 5 haben wir gesehen, wir stehen in der Gnade. Im zweiten Teil von Kapitel 5 sehen wir, die Gnade ist überschwänglich, überreich und in Überfülle vorhanden. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Wir haben keine andere Grundlage. Und wir haben Zugang durch den Glauben, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch den Glauben. Jetzt könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, naja, wenn ich jetzt schön sündige, dann gebe ich ja Gott die Chance, immer mehr Gnade zu zeigen. Ja? So menschlich, logisch, dumm gesprochen, könnte man sowas ausdrücken. Bringt dann aber ganz deutlich zum Ausdruck, dass genau derjenige, der sowas sagt, nicht durch den Glauben, durch unseren Herrn Jesus Christus in der Gnade steht. Ja? Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde fahren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Und jetzt werden wir nämlich aufgefordert, nicht in der Sünde zu verharren, sondern darzustellen, dass wir der Sünde gestorben sind. Und wir werden in Kapitel 7 und in Kapitel 8 diesen gewaltigen Gegensatz sehen. Ja? Hier ist ganz deutlich die Aufforderung, sich der Sünde gestorben zu halten. Kein Verharren in der Sünde. Ja? Die Leiber der Söhne Gottes sollen nicht der Sünde gehorchen, sondern die Glieder und die Glieder nicht Werkzeuge der Ungerechtigkeit sein. Vers 5 sagt, denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein. Denn wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr leben. Denn wer gestorben ist, ist freigemacht von der Sünde. Da gibt es dann auch kein Urteil mehr. Ja? Wenn wir hier auf dieser Erde einen Schwerverbrecher haben und gegen diesen Schwerverbrecher ein Prozess geführt wird, dann endet der Prozess, wenn der stirbt, weil es macht keinen Sinn, einen Toten zu verurteilen. Überhaupt nicht. Wir sind der Sünde gestorben. Das Urteil über uns ist an unserem Herrn vollstreckt. Natürlich bin ich gerechtfertigt durch Glauben aufgrund der Gnade. Natürlich habe ich eine neue Natur bekommen. Aber ich habe keinen neuen Ausweis bekommen. Ich lebe noch immer hier. Bin eindeutig als Ulrich Brinkmann identifizierbar. Wir werden in Römer 8 sehen, dass die Erlösung unseres Leibes noch bevorsteht. Aber trotzdem soll ich Christusgemäß hier leben. Und das nicht, indem ich mir jetzt plötzlich das Gesetz schnappe. Ja? Da sind wir doch gerade vom Frei gemacht worden. Gesetz hilft mir nicht. Gesetz würde mich anklagen. Aber Gesetz ist für den, der im Fleische ist, der lebt. Und für keinen anderen. Vers 12. Also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Geschwister, wir kommen immer wieder bei Gnade aus. Und sobald wir den Boden der Gnade verlassen, dann wird es kritisch, wie wir gleich in Kapitel 7 sehen werden. Ja? Ich will vorab schon mal aus Galater 5 zwei Verse lesen. Ihr seid jetzt mit mir ein bisschen nachsichtig, wenn ich nicht zu sehr an dem Skript hänge. Ja? Galater 5, Vers 4. Ihr seid abgetrennt von Christus, so viel ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Vers 7. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Thessalonicher werden in 1. Thessalonicher 5 aufgefordert, den Geist nicht zu töten, ja? Den Geist löschet nicht aus, oder so ähnlich steht. Am besten guckt man nach. 1. Thessalonicher 5, Vers 19, den Geist löscht nicht aus, sagt die Anmerkung, unterdrückt nicht oder dämpft nicht. Wenn ich mich unter Gesetz stelle, dann begebe ich mich wieder auf den Boden des Fleisches. Gesetz richtet sich an meine alte Natur, Geschwister. Ja, wir werden gleich in Römer 5 sehen, dass in uns die Rechtsforderung des, in Römer 8 sehen, dass in uns die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird. Aber wir erfüllen nicht Gesetz. Das ist ein gewaltiger Unterschied. In Römer 6, Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Wir haben schon gesagt, Glaubensgehorsam gehört zusammen, ja? Und hier wird uns so vorgestellt, von Herzen gehorsam geworden, dem Bild der Lehre, dem wir übergeben sind. Kennen du und ich das Bild der Lehre? Weiß ich, welcher Lehre ich übergeben worden bin. Wir haben am Ende des biblischen oder neutestamentlichen Kanons haben wir zwei Briefe, die uns recht bemerkenswerte Dinge vorstellen. Zunächst mal einen zweiten Petrusbrief. Zweite Petrus 1. Vers 1, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Weiß ich, welchen kostbaren Glauben ich empfangen habe? Der ist geoffenbart worden von Gott. Oder im Judasbrief. Judas, Vers 3, Geliebte, während ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Das entspricht dem Bild der Lehre, dem wir übergeben worden sind. Ja? Gott hat eine Offenbarung gegeben. Und diesem Bild der Lehre sollen wir von Herzen gehorsam sein. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Und dann werden uns hier zwei Arten von Sklaverei vorgestellt, nämlich einmal wirklich völlig Gott anzugehören oder der Sünde anzugehören. Und am Ende wird dann gesagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dieser Herr und Heiland möchte, dass das in meinem Leben jetzt schon sichtbar wird. Ja. Ich soll nicht so dastehen wie, und keiner von uns soll so dastehen, wie dieser Brandscheit, der aus dem Feuer gerettet wird, ja, dessen Werk verbrennt und bleibt nichts übrig. Dann wird in Kapitel 7 ganz deutlich, Gesetz bindet bis zum Tod. Ja? Ich musste sterben. Die Lösung, warum ich nicht mehr unter Gesetz bin, ist die Tatsache, dass ich gestorben bin. Mit Christus, dort auf Golgatha. Das ist eine ganz elementare Wahrheit, eine ganz elementare Wichtigkeit. Wenn ich nicht gestorben wäre, wäre ich noch unter Gesetz. Denn gestorben ist der alte Mensch, ja? Der Mensch der Sünde. Darum wird hier gesagt, oder wisset ihr nicht, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Also wenn die alte Natur auflebt, dann herrscht direkt Gesetz. Und nochmal ganz wichtig, wir haben hier Menschen vor uns, die sind aufgrund der Gnade gerechtfertigt durch Glauben, die durch unseren Herrn Jesus, durch den Glauben Zugang zu der Gnade haben, die eigentlich verstanden haben sollen, dass die Gnade überschwänglich und überströmend ist. Das ist die Basis, auf der wir hier stehen. Und jetzt denkt an Galater 5, Vers 4, wo plötzlich jemand von der Gnade abgeschnitten, abgetrennt sein kann. Der hat den Geist gedämpft oder ausgelöscht. Der geht nicht verloren. Überhaupt nicht. Ein Gläubiger ist ewig sicher. Nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn, sagt Römer 8. Mein Verhalten in den Beziehungen zu Gott bestimmt, ob in meinem Leben Römer 7 Realität ist. Und ich habe vorhin in der ersten Hälfte schon gesagt, ich habe das über Jahre hinweg erfahren, Römer 7. Ich kann euch gar nicht sagen, ich sehe die Wiese noch immer. Ich weiß nicht, wie oft ich in dieser Wiese gelegen habe und wirklich gerungen habe, weil ich gemerkt habe, alles, was du bekennst, stimmt gar nicht. Du stellst äußerlich total das Gegenteil von dem dar, was du bekennst. Das war so eine Phase von meinem 13. bis zu meinem 17. Lebensjahr. Meine Eltern berichten, dass ich schon viel früher mal in der Schule einen Aufsatz schreiben musste, dass das Kostbarste für mich oder das Schönste für mich oder so. Da habe ich über das Heil in Christo geschrieben. Dann hat die Lehrerin anschließend meine Eltern kommen lassen und hat gefragt, ob ich denn eine Gehirnwäsche bekommen hätte. Ja? Das ging dann in dieser Pubertätsphase irgendwann weg. Wenn du dann dich selber betrachtest, wenn du nicht zu dem Herrn fliehst, wenn du nicht sagst, Geschwister, ich kann das gar nicht. Ja? Ihr müsst alle für mich mitbeten, damit das jetzt Realität werden kann, dass mein Leben den Herrn oder Gott ehrt. Damit auch dem Herrn die Ehre zukommt. Dann werde ich immer wieder in diesen Römer 7 Zustand verfallen. Ich glaube auch überhaupt nicht, dass derjenige hier nicht versiegelt ist. Den Heiligen Geist haben wir schon in Römer 5 bekommen. Ja. Der Geist ist ausgelöscht, ja. Das ist der Zustand dessen, der in Römer 7 ist. Ich habe diesen Abschnitt aus Römer 7 schon bei unterschiedlichen Gesprächen benutzt, wo jemand depressiv war. Ich habe nicht kenntlich gemacht, dass das Römer 7 ist, aber habe den Text dann ausgedruckt. Und habe den Textmarker gegeben und habe gesagt, markiert mal immer, ich mir, meiner, mich. Ja? Weiß ich nicht, 68 Mal oder so kommt das darin vor. Dieser Mensch hier, der dreht sich ganz einfach um sich selbst. Der betreibt Nabelschau. Wir haben im Lukas-Evangelium so eine Stelle, ich glaube in Lukas 13 oder Lukas 11, da ist diese gekrümmte Frau, die sich nicht aufrichten kann, ja. Die beguckt nur sich selbst. Die beguckt nur sich selbst. Und dann bekommt die überhaupt nicht den Herrn Jesus in ihr Blickfeld hinein. So ist dieser Mensch hier in Römer 7, wisst ihr, der hat Wohlgefallen an dem Gesetz. Der möchte gerne das Gesetz erfüllen, aber der nimmt die Gnade als die Kraftquelle nicht in Anspruch. Das ist nicht zur Ehre Gottes. Der ist nicht verloren oder so. Überhaupt nicht. Ich kann das nicht erkennen. Darum glaube ich auch, dass ein Gläubiger in diesen Zustand wieder zurückfallen kann. Ja? viele sind hingegangen und haben gemeint, das sei so wie so eine Durchgangsstation. Da musste einmal durch und eigentlich muss da jeder durch, glaube ich nicht. Aber da kann jeder immer wieder hin zurückfallen, wenn ich vor ihm steht, mein Leben soll den Herrn ehren. Ja? Und vielleicht ist der eine oder andere von uns auch schon mehr oder weniger heftig da drin gewesen. Ja? Vielleicht auch mehrmals. Am Ende kann er sagen, ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn. Also nun diene ich selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Er hat gefragt, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ja, der ist dadurch gekennzeichnet. Ja, Fleisch, wenn es nicht im Tode gehalten wird, macht ganz deutlich, es hat den Tod verdient. Dann kann er ganz befreit weitersprechen. Ja? Eigentlich könnte man sagen, wir könnten ja eigentlich Kapitel 7 auslassen. Ja? Vielleicht nicht ganz, aber eigentlich teilweise. Das könnte eigentlich so der Fortgang eines Christen in seinem geistlichen Wachstum sein. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christo Jesu sind. Da gibt es nichts mehr. Ja, der in Christo Jesu ist, ist von jedem Gericht, von jeder Verdammnis absolut freigesprochen. Nein, der ist nicht freigesprochen, der ist gerecht und darum fällt er nicht darunter. Das ist ein Unterschied, ja. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christo Jesu hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes des Lebens ist die Gesetzmäßigkeit des neuen Lebens, das ich bekommen habe. Ich bin wiedergezeugt durch Wasser und Geist, wie der Herr Jesus dem Nikodemus sagt. Ja? Und dieses Gesetz des Geistes des Lebens, nämlich des ewigen Lebens, macht mich frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist so fast wie am Schluss von Römer 5. Bei dem Gesetz des Geistes des Lebens ist ganz deutlich, ich gehöre zu dem Herrn Jesus. Ich habe Gott als meinen Vater. Und dadurch habe ich die Sicherheit, dass ich nicht mehr zu Adam gehöre. Ja? Ist weg. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Hier wieder diese Adresse, Gesetz richtet sich an das Fleisch. Und das Fleisch ist unmöglich, das Gesetz kann nichts bewirken, weil es durch das Fleisch kraftlos ist. Gesetz selber ist eigentlich gar nicht schlecht, haben wir gestern auch gesehen. Ja? Gesetz ist heilig und gut, ist ja von Gott gekommen, offenbart ja die Gedanken Gottes, aber richtet sich an den natürlichen Menschen und durch den wird es kraftlos. Durch das Fleisch ist es kraftlos, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend die Sünde im Fleisch verurteilte. Gott sendet seinen eigenen Sohn. Es gab keinen anderen. Es gab keinen anderen. Es ist auch der einzige Sohn. Es ist der eingeborene Sohn. Und Gott sendet den. Ich habe vor 3-4 Tagen, einige von euch wissen das ja, einer meiner Brüder, der hat Krebs, also meiner leiblichen Brüder, und der hat jetzt Chemotherapie und neben seinen Kindern und seiner Frau ist das für unsere Mutter ganz besonders schwer. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und da hat sie gesagt, ja, dachte, ist ja nicht der gleiche, aber Gott hat seinen Sohn gegeben. Ja. Wir wissen nicht, wie das ausgeht. Aber hier haben wir noch eine Steigerung. Gott gibt den Sohn freiwillig. Ja. Selbst wenn meine Mutter ihren Sohn hergeben müsste, wir beten alle dafür, dass das nicht der Fall sein wird, dann wäre es keine freiwillige Gabe. Ja? Aber es würde ihr natürlich unendlichen Schmerz bereiten. Gott hat den Sohn freiwillig gegeben, den Eingeborenen, den Einzigen. Da gab es keine Alternative. Und diese Beziehung, die zwischen Vater und Sohn ist, diese Liebe, die müssen wir ganz einfach bedenken. Lesen wir Johannes 17. Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt hat der Vater den Sohn geliebt. Da war an Beziehung gar nichts anderes da. Ja? Der Vater liebt den Sohn vor Grundlegung der Welt. Es gibt meines Wissens drei Dinge, die vor Grundlegung der Welt waren. Das hier ist das erste. Der Vater liebt den Sohn vor Grundlegung der Welt. Dann haben wir in 1. Petrus, ich glaube 1, ja, 1. Petrus 1, Vers 20. Ich lese ab Vers 17. So, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, der zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber offenbart worden ist am Ende der Zeiten um euretwillen, die er durch ihn glaubt an Gott, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei. Der Vater hat den Sohn geliebt vor Grundlegung der Welt und hat ihm Herrlichkeit gegeben. In dieser Herrlichkeit werden wir die Liebe des Vaters zum Sohn erkennen. Darum möchte der Vater, dass wir bei ihm sind. Darum möchte der Sohn, dass wir bei ihm sind, damit wir seine Herrlichkeit schauen. Warum können wir da sein? Weil schon vor Grundlegung der Welt der Sohn als das Lamm Gottes erkannt wurde. War noch nichts da, war noch nichts geschaffen. Da war der Sohn als das Lamm Gottes erkannt. Und die dritte Stelle vor Grundlegung der Welt haben wir in Epheser 1. Epheser 1, Vers 4, wie er uns auserwählt hat, in ihm vor Grundlegung der Welt. Also, wir finden in der Bibel ganz deutlich Dinge, die sind geschehen, bevor überhaupt irgendetwas geschaffen war. Ja? Da gibt es diese ewige Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn? Da ist der Sohn erkannt als das Lamm Gottes bereits vor Grundlegung der Welt. Da ist schon völlig klar, er wird da auf Golgatha, bevor überhaupt irgendetwas geschaffen ist, dieses Werk zur Abschaffung der Sünde vollbringen, damit überhaupt Sünden gesühnt werden könnten. Und vor Grundlegung der Welt ist schon ganz deutlich, dass Gott mein Vater sein wollte, dass Gott dein Vater sein wollte. Denn der Abschnitt fängt an, gepriesen sei der Gott und Vater. Ja? Natürlich unseres Herrn Jesus Christus, aber er ist auch mein Gott und Vater. Den hat Gott gegeben. Das ist der eigene Sohn. Einen anderen gab es nicht. Und dann hat er ihn gesendet, er hat die Sünde im Fleisch verurteilt. Also ich sollte noch dazu sagen, wir sollten da ruhig ein wenig bei verweilen, der Herr ist gekommen in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Der Jesus hat nämlich überhaupt nicht, wir haben das schon betont, das Fleisch der Sünde angenommen. Natürlich ist der Jesus im Fleisch gekommen, gar keine Frage. Wir haben gestern schon darüber nachgedacht, dass der Jesus im Fleisch gekommen ist, als er hier auf diese Erde gekommen ist. Er ist im Fleisch von Gott dem Vater gezeugt und er ist aus Gott geboren. Und wenn man ihn betrachtet hat, dann hat man einen ganz normalen Menschen gesehen. So, wie wir ihn mit unseren Augen sehen würden. Aber zweimal wird von dem Herrn Jesus betont, dass er etwas in dem Fleische nachgetan hat. Der Jesus ist nämlich in Römer 1, Vers 3, der aus dem Geschlecht Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Also wenn ich die ganze Linie rein biologisch fleischlich betrachte, und der Jesus ist natürlich von Maria geboren worden, ist doch gar keine Frage, dann komme ich zu dem Ergebnis, dem Fleische nach ist er aus dem Geschlecht David. Und dem Fleische nach erfüllt er damit die Zusagen, die Gott dem David gegeben hat. Dann hat der Herr Jesus in Römer 9, Römer 9, Vers 5, deren die Väter sind und aus denen dem Fleische nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Also auch wieder, dem Fleische nach ist er natürlich aus den Israeliten gekommen. Überhaupt keine Frage. Aber er ist nur in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde gekommen. Der Jesus hat das Fleisch der Sünde nicht angenommen. Wenn er wirklich aus dem Fleisch Davids gekommen wäre, oder im Fleisch Davids gekommen wäre, dann brauchten wir jetzt gar nicht mehr weiterzumachen. Dann könnte dieses Blut nicht Sühnung vor Gott tun. Wir haben gestern daran gedacht, das Blut Abels schreit nach Rache. Das Blut des Christus, der dem Fleische nach aus dem Samen Davids gekommen ist, der dem Fleische nach aus den Juden gekommen ist. Dieses Blut spricht gerecht, ja? Hat Wert vor Gott, um Sühnung zu tun. Und nochmal, wir haben im Psalm 49 darüber nachgedacht, nicht kann ein Bruder seinen Bruder erlösen. Er muss davon abstehen auf ewig. Und der Jesus hat auch nach Hebräer 2, wir sollten das ruhig aufschlagen, das macht das noch deutlicher. Hebräer 2, ich lese ab Vers 13, und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen, und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise oder wie die Anmerkung hier bei mir sagt, in nahekommender Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel und alle die Befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Also, hier wird ganz einfach gesagt, deiner um meiner Existenz, oder andersrum, deine um meine Existenz jetzt hier auf dieser Erde haftet an Fleisch. Wenn du mich plötzlich vom Fleisch und Blut trennst, bin ich tot. Der Jesus ist gekommen und hat in nahekommender Weise daran teilgenommen. Wieder von außen gesehen betrachtet, war er vollkommener Mensch. War ein Mensch vom Fleisch und Blut. Und Johannes sagt in 1. Johannes 1, was wir betastet haben. Er war vollkommen Mensch, gar keine Frage, machen wir keinen Strich von weg. Aber wieder ausgenommen die Sünde, ja? Wir haben dieses dreifache Zeugnis in der Bibel, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Ja? Welcher keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Munde gefunden, der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, sagt Petrus. In 1. Petrus 2 und in Johannes 3, in ihm war keine Sünde. Wir müssen das immer alles ganz fein vom Wort Gottes her in Harmonie miteinander bringen. Ja? Den hat Gott gegeben. Den hat er gegeben, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns. Ist wieder ein ganz wunderbarer Ausdruck. Jeder von uns hätte geschrieben, damit die Rechtsforderung des Gesetzes durch uns erfüllt würde. Ja? Und dann hätte ich euch jetzt alle mit den 10 Geboten weggeschickt. Aber hier steht, die Rechtsforderung des Gesetzes wird in uns erfüllt. Und dann wird noch gesagt, die wir nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geist wandeln. Wir haben vorhin darüber nachgedacht, dass der Geist wirklich Ausdruck dessen ist, dass wir neues Leben haben. Wenn Christus in mir Gestalt gewinnt, wenn ich wirklich nach dem Geist wandle, wenn ich durch den Herrn Jesus und den Glauben Zugang habe zu der Gnade, dann wird in mir, nicht durch mich, die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt. Natürlich sieht das nach außen so aus, als ob ich das erfüllen würde. Das ist gar keine Frage. Aber nimm dir nicht das Lob dafür. Ja? Nimm dir nicht die Ehre dafür. Dann ist das sofort vorbei. Sondern die Ehre kommt demjenigen zu, der es in mir bewirkt hat. Darum wird es in uns erfüllt. Ich finde, diesen Ausdruck in uns macht so Sinn, dass an so ein paar Stellen kommt das im Wort Gottes vor, sich das immer zu vergegenwärtigen, dass das Ausdruck der Tatsache ist, dass in mir etwas völlig Neues ist. Es geschieht nicht durch mich, sondern in uns und hat eine Außenwirkung. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sind auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es nicht. Vers 8, die aber, die im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Wenn Gottes Geist in uns wohnt, ist das der Schlüssel dafür, dass in uns die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt werden kann. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Daraus resultiert, dass es unversiegelte Gläubige nicht geben kann. Ja? Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und wenn da irgendetwas anderes aufgebaut wird, dann bin ich ganz schnell bei einer charismatischen Verführung. Ja? Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, der hat da wirklich Wohnung genommen, der ist nicht vorübergehend da. Ja? Der hat da Wohnung genommen, der ist da zu Hause in Vers 11. So wird der, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Erinnert ihr euch an den Geist, der das Unterpfand oder die Hypothek ist? Das nimmt uns keiner weg. Da hat wirkliche Versiegelung stattgefunden, ja?